Hallo Jakob, wie ist das Wetter in Florenz?
Heute kann man sich dann nicht wirklich beklagen. Die Sonne scheint. Nach einigen doch deutlich verregneten Tagen scheinen wir uns auf dem Weg der Besserung zu befinden. Und ja, es ruft danach auch mal wieder rauszugehen.
In Italien war ja im vergangenen Herbst mächtig was los. Was war denn so die Hochphase von diesen Bildungsprotesten, die du da jetzt erlebt hast?
Ja, das ging ziemlich genau zum Semesterbeginn, also Anfang Oktober los. Es gab ein Gesetz, das praktisch während der Semesterferien beschlossen wurde und damit auch während der Sommerferien, also der Schulferien. Und damit ging es im Grunde genommen sofort los, nachdem die Ferien vorbei waren, und hat sich dann binnen weniger Wochen hochgeschaukelt und hatte dann, glaube ich, im November so den Höhepunkt, wo auch dann in Rom auf Großdemonstrationen sich 1 Million Menschen eingefunden haben. Und da waren die Proteste dann schon sehr, sehr stark.
Wer ist denn da alles dann auf die Straße gegangen? Also wie viele Menschen haben sich so etwa an diesem Protest beteiligt und was gab es denn da für Protestformen?
Ja, also die Hauptprotestform, die in den Medien vermutlich angekommen ist, waren sicherlich die Großdemonstrationen. Das hat sich auch so von den einzelnen Regionen Italiens Stück für Stück hochgeschaukelt. Also es gab zunächst lokale Demonstrationen. Das hat mich auch hier in Florenz sehr beeindruckt, dass es halt zunächst kleinere Demonstrationen gab, die, keine Ahnung, 10.000 oder 20.000 Leute auf die Straße gebracht hat, nur in Florenz. Dann binnen weniger Wochen dann eine zentrale Demonstration für die Toskana, die in Florenz veranstaltet wurden, wo dann schon 80.000 Menschen da waren. Und dann, wie gesagt, Ende Oktober, Anfang November war dann so die Zeit der Demonstrationen in Rom, wo dann, wie gesagt, 1 Million Menschen auf der Straße waren. Die Geschichte, die dann parallel dazu noch lief, Schulen wurden besetzt. Teilweise nur für wenige Stunden, teilweise aber auch über Tage und Wochen hinweg. Es gab teilweise Nachtwachen in Schulen, auch um möglichen Räumungen entgegenzuwirken. Des Weiteren gab es dann an den Universitäten auch von Woche zu Woche mehr besetzte Fakultäten, die zum Teil blockiert wurden, zum Teil mit buntem Programm fortgeführt wurden und bei denen dann eben auch der Protest an den Universitäten dann eben stark zu sehen war.
Was war denn jetzt überhaupt der Anlass? Also welche genauen politischen Einschnitte der Berlusconi-Regierung haben diese Empörung verursacht? Was war der Anlass des Protests?
Diese Verordnung sah zunächst mal vor, dass im Schulbereich einige altmodischen Methoden wieder eingeführt werden sollten. Also zum einen sollte es eine sogenannte Führungsnote oder Benimmnote im Schulzeugnis wieder geben. Es sollte, wurde darüber diskutiert, wieder eine Schuluniform einzuführen. Die Benotung wurde wieder massiv verändert und gab auch durchaus Punkte in diesem Dekret, die jetzt im Schulbereich jetzt nicht ganz so dramatisch sind oder die man vielleicht sogar begrüßen kann. Das ist ein obligatorischer Gemeinschaftskundeunterricht und Verkehrs- und Umwelterziehung, was mir jetzt zumindest sehr einleuchtet. Massiv Kritik geerntet hat dann aber der Punkt des Maestro Unico, bei dem es sich um einen Einheitslehrer für Grundschulen handelt. In den Grundschulen in Italien war es bisher so, dass Schüler in verschiedenen Fächern von verschiedenen Lehrern mit einer doch sehr, sehr guten Betreuung unterrichtet wurden. Die Schüler hatten in der Grundschule schon etwa so um die 40 Unterrichtsstunden, was jetzt zumindest meiner Erfahrung nach im Vergleich zu deutschen Schulen sehr, sehr viel ist. Es sollte eben dieser Einheitslehrer eingeführt werden, der ausschließlich diese Klassen dann unterrichtet, und der hatte dann eine 24-Stunden-Wochenbasis. Und das Nachmittagsprogramm wäre dann irgendwie so Spiel, Spaß und Dollerei gewesen. Also da ging es dann wirklich auch schon um eine massive Verschlechterung, die dann befürchtet wurde.
Aber in den Unis gab es ja auch einige Veränderungen.
Ja, kurz um den Punkt Schule noch abzuschließen. Insgesamt standen da auch 150.000 Planstellen im Schulbereich zur Disposition. Also da wurden eben auch massiv an Lehrpersonal sowie auch administrativen Personal eingespart. So, im universitären Bereich geht es um Kürzungen im Bereich von, glaube ich, insgesamt 1,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2013. also eine massive Kürzung der Zuschüsse für Universitäten. Gleichzeitig wird den Universitäten das Recht eingeräumt, sich in private Stiftungen umzugestalten.
Ist das ein Recht oder ist das eher eine Pflicht?
Das ist zunächst ein Recht, wird aber bei diesen massiven Kürzungen vermutlich kaum an der Universität möglich sein, weiterhin sich ausschließlich staatlich zu finanzieren. Mhm. Und wird eben über kurz oder lang zur Privatisierung des Hochschulwesens in Italien führen und damit zu einer neoliberalen Ausrichtung. Und die Folgen neoliberaler Ausrichtung des Bildungsbereichs ist ja was wir schon seit einigen Jahren sehr, sehr heftig kritisieren. Man muss dazu sagen, die Studierenden in Italien haben vor allem befürchtet, dass der Zugang zu Bildung oder zur Hochschulbildung speziell massiv eingeschränkt würde, vor allem auch, weil in Italien bereits jetzt Studiengebühren verlangt werden, die auch das Doppelte oder auch mal das Vierfache dieser 500 Euro, die man in Deutschland bezahlt, betragen. Die Befürchtung der Studierenden war dann eben, dass diese Gebühren massiv steigen würden, weil wenn die öffentliche Förderung massiv zurückgenommen wird und man die Universitäten in private Stiftungen umwidmet, natürlich es noch im Grunde genommen zwei große Geldquellen geben wird. Das eine sind die Studiengebühren und das andere wären Gelder aus der privaten Wirtschaft, die eben solchen Stiftungen zufließen würden. Und dazu muss man sagen, dass dieser Sektor in Italien relativ schwach ausgebildet ist. Und aus meiner hochschulpolitischen Erfahrung in Deutschland kann ich jetzt auch sagen, dass wenn Gelder für Universitäten aus dem privaten Bereich kommen, dann fließen die in der Regel in die Forschung und sind eben explizit auch dafür festgelegt, dass sie eben in Forschungsprojekte zu fließen haben.
Das heißt, du hast jetzt schon gesagt, eine Fakultät, hast du gehört, wurde besetzt im Rahmen dieser Proteste. Was kann man da sagen, wie lief das ab und sind dann noch andere Gebäude der Uni auch besetzt worden? Also wie wurde das überhaupt ausagiert, diese ganzen Protestformen? Gab es da so harte Streiks und Blockaden, wo man dann auch Leute, die sich nicht beteiligen wollen am Boykott, quasi auch mitzwingt, sich daran zu beteiligen? Oder wie lief das ab?
Also es war unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich zunächst mal von der Besetzung der Fakultät für Agrarwissenschaften mitgekriegt habe. Das war die erste und quasi so die Initialzündung hier in Florenz. Ziemlich schnell darauf gefolgt sind dann die Literaturwissenschaften. Der dritte große Punkt war dann die Fakultät für Politikwissenschaft, an der ich ja auch hier studiere. Bei der Politikwissenschaft muss man sagen, das ist eine Fakultät, die in einem zentralen Campus untergebracht ist, im Stadtteil Novoli. Und da gab es das Problem für eine Besetzung, dass da zwar mehrere tausend Studierende studieren, aber keine mehreren tausend, sagen wir mal, so linken Studierenden, dass sie irgendwie alle darauf ausgewiesen wären, einen kompletten Campus zu besetzen. Mhm. In diesem Campus sind dann unter anderem auch noch Soziologen untergebracht, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und ich glaube, es wäre auch schwierig, in Tübingen die Wirtschaftswissenschaften zu besetzen. Insofern gab es da natürlich unterhalb der Studierenden ein paar Konflikte, auch in diesen regelmäßigen Versammlungen, die da abgehalten wurden, gab es immer wieder auch Gegenstimmen, die gegen eine Besetzung gesprochen haben, weil man befürchtet hat, dass eben Leute ihre Prüfungen nicht abhalten können, dass es wurde befürchtet, dass Leute eben nochmal ein Semester dranhängen müssen, nochmal Studiengebühren zahlen müssen. Und aufgrund dieser Sorge wurde dann auch zumindest bei meinem Campus, verbunden mit dem Problem, dass man nicht genug Leute hat, um den kompletten Campus zu besetzen, eine relativ weiche Besetzung durchgeführt, was bedeutet hat, dass das Gebäude der Fakultät auf diesem Campus besetzt wurde, innerhalb dieses Gebäudes dann für, ja, ich schätze mal, 2 Monate keine Lehrveranstaltungen mehr stattgefunden haben, was in der ersten Woche auch von Professoren unterstützt wurde, die dann allerdings in der zweiten und dritten Woche dann Stück für Stück dazu übergegangen sind, sich auf dem Campus andere Gebäude oder vor allem andere Lehrräume zu suchen, in denen sie dann ihre Vorlesungen eben abhalten konnten. Also bei mir war es eine weiche Besetzung. Es gab allerdings auch Besetzungen, von denen ich gehört habe, bei denen das wirklich komplett blockiert wurde. Das bezog sich dann aber, soweit ich weiß, meistens auf Fakultäten, die nicht in einem zentralen Campus organisiert waren.
Und gab es dann da, hast du das mitbekommen, auch irgendwelche härteren Auseinandersetzungen? Also wie muss man sich das so vorstellen, so eine Besetzung irgendwie, dass versucht wurde, das zu räumen oder dass vielleicht auch wie bei den wie man das bei den G8-Protesten auch vermutet, dass es irgendwelche Agent-Provocateur gegeben hat, die versucht hätten, jetzt die ganze Sache irgendwie anzuheizen, um so einen staatlichen Gewaltexzess dann vielleicht auch zu legitimieren. War da irgendwie sowas, so eine harte Auseinandersetzung?
Also zunächst mal dazu, was eigentlich bei dieser Besetzung dann ablief, weil die Gebäude wurden nicht nur blockiert, es wurde auch versucht, innerhalb dieser Gebäude dann auch sich inhaltlich unter anderem mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Es wurde aber auch gleichzeitig massive Kapitalismuskritik geübt, wo dann eben auch der zentrale Spruch dieser Proteste geprägt wurde, der in etwa heißt, wir bezahlen nicht für eure Krise. Also da wurde auch ein direkter Bezug auf die internationale Finanzkrise gesucht. Mhm. Und es gab unter anderem auch Unterstützung von Professoren, die mir in einer Art und Weise, wie sie mir bisher nicht bekannt war, nämlich, dass man nicht nur versucht hat, Professoren einzubinden im Sinne von, ja, bitte solidarisiert euch doch mit uns, sondern Professoren haben auch massiv Proteste inhaltlich unterstützt, indem sie teilweise Vorlesungen unter freiem Himmel gehalten haben. Mhm. Also es gab teilweise auf öffentlichen Plätzen in Florenz, teilweise einfach direkt vor den besetzten Fakultäten. Es gab auch mehrmals einen Vorlesungsmarathon, wo verschiedenste Professoren mal 24, mal 36 Stunden lang einer nach dem anderen eben eine Vorlesung gehalten hat, die sich alle mit den Themen dieses Bildungsprotests eben beschäftigt haben, sodass man eben auch inhaltlich ein ganzes Stück weitergekommen ist.
Okay, wie viele wie viele waren das jetzt so, wenn man irgendwie sich das so vorstellt, also von wie vielen Professoren insgesamt waren dann tatsächlich auch Professoren bereit, sich da eben entsprechend anzuschließen und entsprechend diese Vorlesung zu halten? War das jetzt eine kleine Minderheit oder ist das schon eine größere Anzahl gewesen? Was würdest du sagen?
Das ist schwer einzuschätzen für mich, weil ich ja jetzt hier nicht so den Einblick in die Professoren habe und weiß nicht, wie viele Professoren es insgesamt gibt. Ich weiß auch nicht, ob das ausschließlich Professoren waren, die da Vorlesungen gehalten haben. Mhm. Aber wenn man sich dann beispielsweise für meine Fakultät waren es, glaube ich, 36 Stunden. Ich würde jetzt mal annehmen, dass da eine Vorlesung etwa 2 Stunden ging. Dann wären das halt schon so knapp 20 Professoren, die sich daran beteiligt hätten. Mhm. Und das ist sicherlich für eine politische Fakultät, die jetzt groß ist wie die Tübinger, aber jetzt auch nicht gerade die größte der Welt, durchaus schon beeindruckend. Mhm. Zu deiner Frage, wie das mit eventuell politischen Konflikten aussah, es gab meines Wissens keine Räumungen. Mhm. Es gab natürlich auf den Demonstrationen Polizeipräsenz. Hier in der Toskana hielt sich das sehr, sehr in Grenzen. Also ich habe selten Demonstrationen mit so wenig Polizisten gesehen. In Rom sah es dann schon ein bisschen anders aus. Da waren die Seitenstraßen halt alle massiv abgeriegelt. Und da war auch klar, wenn es jetzt kracht, dann kracht gewaltig.
Okay.
Die andere Sache war dann, dass Berlusconi irgendwann mal in einer öffentlichen Veranstaltung auch gedroht hat, dass wenn Studierende ihre Kommilitonen davon abhalten würden, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, dass man natürlich die Polizei einsetzen könnte, um Fakultäten zu räumen. Also es war eine klare Drohung. Er hat das dann interessanterweise einen Tag später schon wieder zurückgenommen und meinte, ja, die Medien, die wären alle komplett falsch informiert gewesen und würden irgendwie immer nur das Böse finden von den Bäumen. Das Interessante daran war, dass die Medien waren, die in seinem Privatbesitz waren, die das eben auch mitberichtet haben. Also er hat versucht, wieder aus einer politischen Nummer rauszukommen, die sich binnen dieses einen Tages eben ein ganzes Stück hochgeschaukelt hatte. Und das Interessante war nämlich, dass ein anderer italienischer Politiker, der mittlerweile schon über 80, und der heißt Cossiga, der kam auf eine ganz blendende Idee, meinte, man könnte das ja so wie in den 70ern machen und einfach eben Provokateure unter die Protestierenden mischen, dann einige Tage lang ihn ein bisschen wüten lassen und dann könnte man dann würde die Bevölkerung sicherlich aufschreien und die Regierung darum anflehen, hart durchzugreifen und dann bräuchte man ja auch keine Festnahmen mehr machen, weil die Leute, die im Krankenhaus liegen, denen wäre das ja dann durchaus auch klar.
Das wurde öffentlich quasi geäußert.
Das wurde von diesem Mann öffentlich geäußert. Der war eben für solche Provokationsgeschichten in den 70er Jahren bekannt Ich weiß nicht, wie es seine Rolle bei dem G8-Gipfel in Genua war, wo ja auch im Nachhinein zum einen der Vorwurf da war, dass der schwarze Block teilweise vom Provokateuren unterwandert war, was heute, glaube ich, nicht geklärt ist, beziehungsweise was halt auch so ein bisschen die Frage, wie das auch der schwarze Block verstanden haben würde. Aber es wurde während dem G8-Gipfel ja massiv manipuliert und vor allem im Bereich der Diaz-Schule bei der Geschichte, wenn das nochmal jemand nachlesen will, wurden Beweise untergeschoben, um eine gewaltsame Räumung dieser Schule eben zu rechtfertigen. Also diese Geschichte mit Provokateuren hat in Italien eine ganz gute Tradition. Die wurde in diesem Kontext wieder aufgegriffen und hat dann eben wohl auch Berlusconi ein Stück weit politisch dazu gezwungen, diese Drohung wieder zurückzunehmen, weil das war dann irgendwie in der italienischen Bevölkerung dann doch nicht mehr ganz so zu vermitteln, dass man staatlich initiiert eben mit Provokateuren massiv Gewalt schürt, um dann anschließend Studierende, was ja immer noch die Kinder der Zeitungsleser sind, daneben ins Krankenhaus zu prügeln. Also das war nicht mehr zu vermitteln und darauf ist halt zurückgerudert.
Okay, das hört sich ja auf jeden Fall sehr spannend alles an. Wie schätzt du denn allgemein so den politischen Charakter dieser ganzen Bildungsproteste ein? War das ein zweites 68? Du hast jetzt auf einige Sachen schon mit den 70ern verglichen, was die staatliche Gegenstrategie angeht, aber war das denn von den Studierenden her irgendwie vergleichbar mit 68 oder was war da überhaupt die Motivation?
Also die Motivation entsprang natürlich diesen massiven Kürzungen. Interessant war, dass die Proteste natürlich zum einen getragen waren von Studierenden, vor allem die lokalen Demonstrationen waren von Schülern und Studenten getragen. Bei den zentralen Demonstrationen in Rom waren sie dann allerdings von Gewerkschaften getragen, was eben vor allem in diesen massiven Kürzungen im Schulbereich resultiert. Was Studierende, mit denen ich gesprochen hatte, sehr beeindruckend fanden an diesen Protesten, war, dass man eben so eine gemeinsame Position findet mit eben halt auch Eltern, Gewerkschaften, verschiedensten Verbänden, dass man eben das erste Mal seit 68, wie sie immer gesagt haben, das Gefühl hatte, dass man breite Massen anspricht, dass breite Massen auf die Straße gehen und dass man eben gemeinsam demonstrieren geht. Das war sicherlich ein Stück weit richtig. Ich habe immer so ein Problem, wenn ich irgendwie erst kraftvolle Studentenproteste sehe und danach nur noch so eine lahme Gewerkschaftsdemo. Aber das sei mal dahingestellt. Ich hatte ganz andere Probleme mit diesen Protesten insgesamt. Und das war das Problem, dass ich die Protestierer vor allem der studentischen Proteste zunächst als explizit unpolitisch bezeichnet haben, wo sie dann eben gesagt haben, wir sind hier keinem genauen politischen Spektrum zuzuordnen. Und deswegen sind diese Proteste natürlich auch ganz toll, weil sie eben quer durch die ganze Bevölkerung gehen. Das gipfelte dann letztlich darin, dass teilweise eben auch neofaschistische Gruppen sich unter die Protestierenden gemischt haben und dann eben auf Demonstrationen dann eben Postkommunisten und teilweise auch natürlich noch richtig kräftige Kommunisten neben Neofaschisten demonstriert haben, was eine Weile lang gut ging, als dann allerdings bei einer Demonstration in Rom sich eine neofaschistische studentische Gruppe an den Gipfel des Protestzugs stellen wollte und eben auch inhaltlich den Ton angeben wollte, wurde dann das erste Mal wirklich massiv eingegriffen von linken Studierenden. Gab eine heftige Schlägerei auf einem relativ zentralen Platz in Rom und daraufhin wurde dann eben auch dieses Image, diese explizit unpolitischen Proteste, das alle zunächst ganz, ganz toll fanden, in Frage gestellt und dann eben, soweit ich es mitgekriegt habe, eben Neofaschisten, soweit es möglich war, dann eben auch von den Protesten ausgeschlossen.
Okay, das ist ja immerhin schon mal gut. Ja, inzwischen, man hat ja in Deutschland allgemein sehr wenig mitbekommen von diesen ganzen Protesten, aber inzwischen hast auch du im Vorgespräch gesagt, ist nicht mehr so viel los. Wie hat es denn alles jetzt dann wieder aufgehört? Also wurden da irgendwelche Forderungen jetzt erfüllt oder ist es einfach nur so alles eingeschlafen, die ganze Protestbewegung?
Traurig, aber ich kann dazu leider nur eines sagen, die Proteste sind eingeschlafen und meines Wissens wurden keine Forderungen erfüllt. Die Regierung Berlusconi hat das mit einer Parlamentsmehrheit, die zwar in einer relativ wackeligen Koalition besteht, einfach bequem ausgesessen. Und wie das eben bei Protesten so ist, irgendwann mal erlahmt das Ganze. Und wenn man kein konkretes Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, dann hat man irgendwann mal niemanden mehr, der irgendwie dazu bereit ist, eben mal auch eine besetzte Fakultät auch eben nachts zu bewohnen. Das scheint irgendwie ja auch so eine Lehre zu sein, dass man, wenn man Bildungsproteste mit Besetzungen durchführt, dass man dann eben auch ganz explizit auf bestimmte Ziele hinarbeitet. Ich meine, die Besetzung des Tübinger Schlosses war sicherlich vor allem eine symbolische Aktion. Und ich denke auch, dass man bei dem sich andeutenden Bildungsstreik nächstes Jahr in Deutschland durchaus Acht geben sollte. Also das wäre mein Rat aus Italien, was für Ziele man sich setzt. Ziele setzt, die zumindest teilweise erreichbar sind, was nicht heißt, dass man kleine Forderungen stellt. Aber ich denke, man sollte sich auch kleinere Ziele setzen, die erreichbar sind, weil zumindest meiner Meinung nach lehrt die Erfahrung hier aus Italien, dass ja Protest eben halt auch traurigerweise einschlafen können, wenn sie sehr, sehr kräftig angefangen haben.
Das heißt, das hört sich jetzt eher negativ an, aber wenn du das jetzt insgesamt nochmal alles rekapitulierst, hat es trotzdem irgendwas gebracht, diese Protestbewegung in Italien?
Wie gesagt, für die Studierenden und auch für Schüler gab es das erste Mal wieder das Gefühl, man habe wieder auf einem Niveau wie 68 demonstriert und gemeinsam agitiert. Also ich glaube, die Studierenden sind nicht unzufrieden damit, was sie erreicht haben, nämlich, dass sie festgestellt haben, dass wenn es wirklich nötig ist, sie viele Leute auf die Straße bringen, dass sie eben auch bei vermeintlich weichen Themen wie Bildungsprotesten eben viele tausend Leute auf die Straße bringen können, wie gesagt, 1 Million Menschen in Rom. Und ich denke, damit sind die Studierenden jetzt nicht total enttäuscht, aber das ursprüngliche Anliegen, diese Verordnungen und Städtegesetze, wurden nicht zurückgenommen.
Ja, dann erstmal vielen Dank für die vielen Informationen, Jakob Hasselmann, nach Florenz zurück.
Bitteschön.
So, dann mache ich jetzt das hier aus.